Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro-Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualvest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualvest.de. Werbung Ende. In unserer heutigen Folge spreche ich mit einer Pionierin der Finanzcoachings hierzulande, mit Monika Müller. Als Diplompsychologin hat sie sehr schnell bemerkt, dass alle Entscheidungen rund ums Geld oder neudeutsch Money Mindset sehr emotional besetzt sind und das ganz viel mit unserer Kindheit bzw. mit unserer Erziehung zu tun hat. Und sie hat dieses Thema intensiv aufbereitet und teilt einige Learnings und vor allen Dingen gibt einige hilfreiche Tipps aus ihrer langen Praxis mit mir heute im Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und neue Erkenntnisse.
Der Hermoney Talk, der Finanzpodcast für Frauen in allen Lebenslagen mit unserem Host Anne Connelly.
Eine sehr spannende Frau mit einer tollen Vita. Und daher freue mich sehr, dass das jetzt geklappt hat. Das hat eine sehr lange Vorlaufzeit gehabt. Und umso schöner, dass es heute geklappt hat, dass wir sprechen können. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, liebe Monika.
Ja, schön. Aber das ist ein gutes Stichwort. Danke für die Einladung. Und wenn man meinen Ausbildungsteilnehmern glauben darf, sagen die, ach, du machst irgendwie immer aus allem ein Coaching. Also gucken wir mal.
Ich bin auch gespannt. Ich lerne wie immer das meiste in meinem eigenen Podcast. Deshalb freue ich mich schon. Aber Monika, du bist ja ausgebildete Diplompsychologin und hast ja da richtig Ahnung von diesem Thema. Wie bist du denn jetzt aus dem Thema Psychologie zum Finanzcoaching gekommen? Vielleicht kannst du uns das mal einweihen ganz kurz.
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich mach's mal kurz. Also ich war angestellt, sogar verbeamtet tätig als Psychologin und habe aber schon sehr früh die Idee gehabt, ein eigenes Unternehmen gründen zu wollen. Jetzt gab's einige Sachen, die ich beobachtet habe: Unternehmensberatung, Coaching, Führungskräfte und all diese Dinge. Und all das habe ich irgendwo auch schon machen können. Und dann habe ich was Neues gesucht und Ende der 90er Jahre gab's den Börsenhype, das wissen wir alle noch. Und da hat im Grunde genommen meine Suche noch kein Ende gefunden. Ich hatte nichts gefunden, was mich begeistert und das Risiko auch nehmen lassen wollte, wirklich ein eigenes Unternehmen zu gründen, weil ich wollte was ganz Neues machen, was es noch nicht gibt. Bisschen verrückt, so sind halt Unternehmer. Und dann habe ich im Radio und im Fernsehen plötzlich gehört, dass Börse etwas mit Psychologie zu tun hat. Ich habe mich privat da vorher kaum mit beschäftigt, so ein bisschen, beruflich überhaupt nicht. Ja, ich habe keine Bank von innen gesehen. Und es ist so ein paar Mal an mein Ohr gedrungen und die Kolleginnen oder mehr oder weniger auch Kollegen haben immer von Problemen geredet, von Biases, von Fehlern, die die Menschen machen. So, und als gute Psychologin und vor allen Dingen auch als Coach, Coachin, die ich damals schon war, habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, ja, das mit den Fehlern ist ja schön und gut, aber kann man das nicht verbessern? Und dann kam ich heim und habe auf ein leeres Blatt, das schon Wochen und Monate auf meinem Schreibtisch gelegen hat, das Wort Finanzcoaching geschrieben.
Hm, interessant.
Das war eine Eingebung, das war ein Geschenk, was ich aufgegriffen habe. Und als Psychologin ging es mir wieder, wie gesagt, darum, diese psychologischen Kenntnisse, die wir natürlich im Studium und auch in der weiteren Arbeit mit Klienten, Kunden schon hatten. Ich habe schon viel Coaching gemacht mit Führungskräften, mit Fachkräften. Das mit dem Thema Finanzen zu verbinden, das fand ich so spannend, dass ich 25 Jahre jetzt nicht mehr aufgehört habe, mich damit zu beschäftigen.
Ja, du bildest ja auch Coaches aus, also kommen wir gleich nochmal drauf. Also ich freue mich auch, dass wir uns jetzt mal auch mal persönlich kennenlernen durften, obwohl wir beide schon lange in der Branche sind und ich habe immer schon auch von dir gehört. Ich kenne auch Menschen, die bei dir in der Ausbildung auch waren und habe mich dann auch gefreut, dass wir endlich mal zueinander gefunden haben. Aber das Thema Coaching ist ja kein geschützter Begriff. Das ist ja, glaube ich, auch keine neue Erkenntnis hier in Deutschland. Und das birgt natürlich auch so einige Gefahren und es tummeln sich ja auch so einige, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, Gestalten unter dem Label Coach. Was verstehst du denn jetzt darunter? Und du bist ja eine gestandene Diplompsychologin, also du hast ja einen richtigen fundierten Hintergrund auch. Und das zu den Finanzen kommen wir sicherlich auch gleich nochmal. Was verstehst du unter Coaching und bist du vielleicht auch dafür, dass man diesen Begriff doch ein bisschen mehr schützt?
Also zunächst mal zum Thema Coaching. Beim Coaching ist eine professionelle Gesprächsführung. So wie Beratung, wie Finanzplanung, wie Mentoring, wie andere Angebote im Feld der Finanzen oder eben auch im Feld der Entwicklung und Begleitung von Menschen da draußen im Unternehmensbereich und im privaten Bereich. Aber das Coaching hat einen ganz besonderen Fokus, nämlich es fokussiert auf die Persönlichkeit des Gegenüber. Und zwar einerseits darin, dass ich im Coaching Menschen begleite, sich selbst, jetzt in unserem Fall als Finanzentscheiderin, besser kennenzulernen und auch die innere Haltung und die inneren Muster zu verändern, bevor ich wieder Finanzentscheidungen treffe oder die nächste wichtige treffe. Das heißt, es geht im Coaching darum, die Persönlichkeit zu fokussieren, des Gegenübers, sie kennenzulernen. Ich mache das zum Teil auch mit Assessments, die ich einsetze, weil ich als Psychologin sage, ich bin ja auch nur Mensch, habe eine eigene Brille auf, habe meine eigenen Biases. Und um jemand im Coaching zu begleiten, ist unsere wichtigste Aufgabe, und ich glaube, das unterscheidet viele professionelle Coaches auch von, ich sag mal, Küchentisch-Coaches, dass wir unsere eigene Persönlichkeit daraus halten lernen.
Damit ja, das ist ja schwierig, finde ich. Ne?
Ja, find das ist eine große Herausforderung. Das ist bei allen Ausbildungsteilnehmern ein großes Thema. Aber das ist das, was ich auch als Psychologin so aus meiner Geschichte mitgebracht habe. Ich muss immer mich selbst beobachten können im Coaching, um zu verstehen, was löst der Gegenüber in mir aus? Welche Gedanken, welche Gefühle? Ja, weiß ich jetzt schon alles besser, was der braucht? Oder triggert er oder sie bei mir etwas aus meiner eigenen Lebensgeschichte? Und das muss ich klar haben, hinter mir lassen können, um zu gucken, was braucht dieser Mensch jetzt in dieser Situation von mir als Frage, damit er oder sie sein eigenes Denken weiterentwickeln kann.
Das ist ja schon sehr schwierig, ne? Also ich meine, das bringt dir, du musst ja selber dich erstmal als Mensch wirklich kennen und dich mit so einer inneren Distanz, würde ich jetzt mal sagen, ja, so ein Bird's Eye View, selber deine Biases ein bisschen gespiegelt haben. Und da musst du menschlich schon sehr weit sein. Also ich kann dir für mich persönlich sagen, in meinem Alter, in dem ich bin, habe ich das für mich ganz gut verstanden. Ja, ich finde das für mich auch persönlich eine ganz interessante Entwicklung. Also ich habe mich für mich persönlich in meinen 40ern, End-30ern, 40ern sehr, sehr viel mit, ich würde jetzt sagen, so Mindset-Themen auseinandergesetzt. Mit meinen Biases, meine Verhalten, meine Beziehungen gespiegelt und mit so mit Mitte 50 dann irgendwie gemerkt, ich persönlich habe jetzt gar nicht mehr so einen Bedarf, nochmal da rein zu diven in diese Themen, weil ich das für mich aufgearbeitet habe. So jetzt, das ist jetzt ein gewisses Alter. Jetzt hast du aber auch viele Coaches, die mit Mitte 20, 30 dabei sind. Wie schaffen die das dann, so eine Reife zu haben, eine innere Reife auch, dass so jemand wie du, ja, die das jetzt ja auch, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, aber ich tippe mal auch um die 50, ja, dass du dann eben das nicht nur für dich selber schon irgendwie erarbeitet hast. Wie kriegt man das auch hin, so eine Festigkeit in der Persona zu haben?
Also das Wichtigste, was ich erlebe in der Arbeit mit jungen Menschen, ist, dass die, was wir vielleicht im höheren Alter etwas verloren haben könnten, nämlich eine sehr große Offenheit dafür auch mitbringen. Denen ist es sehr schnell bewusst, dass sie sich noch besser kennenlernen müssen, in Anführungszeichen, um gute Coaches zu werden. Ich habe aber in der Ausbildungsgruppe auch Menschen, die sind 55 und älter. Das heißt also, da ist eigentlich jeder gefragt, weil, und ich höre da nie mit auf, um das nebenbei zu sagen. Ich bin auch Master Certified Coach einer großen Coaching-Verbandes weltweit. Und wir sind immer gefordert, uns weit, also es Mastery heißt, immer wieder zu entdecken, was du nicht entdeckt hast. Und da gibt's eben jeder Mensch, der mir begegnet, jeder neue Kunde, mit dem entdecke ich Facetten in mir neu, die ich noch nicht kannte. Und manche kann ich nutzen, um gute Fragen zu stellen. Und andere muss ich hinter mir lassen und ob ich die bearbeiten muss, ob ich da nochmal in Eigenreflexion gehen muss, sei dahingestellt. Aber dieses, jeder Mensch ist wie ein Fingerabdruck im Grunde genommen. Ja, wie eine ganz eigene neue Welt, die mir da begegnet. Und jedes Mal, wenn ich denke, ich wüsste schon, wer vor mir sitzt, da habe ich schon Fehler gemacht. Ja, so dieses Thema, ne? Frauen oder Männer oder dies oder jenes. Das ist für uns als richtig professionelle Coach dieses, natürlich, also die Ausbildung dauert anderthalb Jahre, also wir lernen das intensiv und das geht immer weiter. Jeder Mensch ist neu für uns und in dem Moment, wo wir das nicht mehr spüren, müssen wir uns neu erfinden.
Hm. Ja, ich glaube, die Herausforderung für jemand, der älter ist, das erlebt man ja auch bei alten Leuten sehr häufig, die haben dann keine Offenheit mehr für Themen.
Genau.
Ja? Weil gefühlt hat man alles gesehen, jetzt würde ich mich nicht als alt bezeichnen, aber im besten Alter. Und gefühlt denkst du irgendwie, hast du schon so viel erlebt und du setzt dann, du tust dann Leute in eine Box. Mhm. Und ich persönlich bin auch jemand, der sagt, das ist ein Fehler, weil ich denke mir das sehr häufig. Also wenn ich jemanden treffe, der schlecht drauf ist, ja, dann denke ich, ich weiß ja gar nicht, wo du gerade hergekommen bist und was dir gerade widerfahren ist, ja. Und bin da eher milde gestimmt den Leuten gegenüber und denke mir, Gott, ja, oder in meinem Berufsleben habe ich auch viele Männer getroffen, die mir im beruflichen Kontext gegenüber saßen und ich mir gedacht haben, hey, sage ich mir ehrlich, in meinem Kopf, ne, wer hat dich als Kind verprügelt? Ja, wo ich eben denke, was hast du für eine Vita gehabt, dass du so bist, wie du bist? Ja, aber vielleicht ist das auch so ein Frauending. Aber ich glaube, das ist wichtig. Als junge Person hast du eine Offenheit, du machst es intuitiver vielleicht, aber als Ältere muss man eben sich ermahnen, ja, nicht zu denken, man weiß schon alles. Ja. Man weiß halt viel, aber nicht alles.
Ja, und das ist eine Professionalisierung, die ich wahrnehme, die Einsatz erfordert, die auch Irritation erfordert. Also auch als Coach gehe ich in die Unsicherheit. Immer in die Unsicherheit. Ja, und das löst bei vielen, die das Coachingfeld wirklich professionell sich erarbeiten, immer auch Ängste aus. Irritationen. Hm. Ich stelle eine Frage und weiß nicht, was da rauskommt. Und vor allen Dingen, ich habe überhaupt keine Antwort, sondern die Antwort hat die Kundin, die Coachie, der Coach. Das heißt also, ich kann das Beste, was ich tun kann, und das ist zum Beispiel auch was ganz Wichtiges, ich kann mich so auf eine Coaching-Sitzung vorbereiten, dass ich in mir in der Mitte bin und nach allen Seiten beweglich, sodass ich vor jeder Coaching-Sitzung alles hinter mir lassen muss, was am Tag passiert ist, was, keine Ahnung, andere Dinge angeht, damit ich in dem Moment, wo der Coachie bei mir anruft, den Videocall aufmacht oder zur Tür reinkommt, komplett am Nullpunkt bin. Und das dann, weil im Coaching habe ich im Unterschied zu anderen professionellen Dienstleistungen in unserem Bereich, ich habe nichts, was zwischen uns steht. Kein Finanzplan, kein Produkt, keine Anlage und auch nicht das, was ich im Mentoring habe, nämlich meine Eigenerfahrung. Das ist eine völlig andere Dienstleistung, Mentoring. Im Coaching habe ich meine Persönlichkeit, meine professionell entwickelte Persönlichkeit, als jemand, der intuitiv die richtigen Fragen stellen kann in dem Moment. Ja. Und ich kann auch erklären, und das ist der Unterschied zu, es kommen viele auch und sagen, ja, ich kann auch Coaching. Sag ich, ja, du kannst es, aber ich wette mit dir, wenn du ein Coaching-Aufnahme machst und mir dann erklären solltest, warum du an welcher Stelle was gefragt hast, dann kannst du das nicht. Das ist Professionalisierung. Ja, das heißt, einerseits sieht so aus, als ob das aus dem Nichts kommt, aber andererseits habe ich durch meinen permanenten inneren Beobachter, der mit mir geht, immer eine Auswahl an Interventionen vor mir im Coaching und kann dann entscheiden, stelle ich jetzt diese Frage, gebe ich diese Intervention als Beispiel, um dem Coachie einen nächsten Bewusstseinssprung zu schaffen.
Ja.
Und das kann ich dann erklären, wenn ich Profi bin.
Das ist schon eine hohe Kunst, ne, weshalb du ja auch sehr erfolgreich bist mit dem, was du machst, das auch anderen beibringst. Und meine persönliche Erfahrung, ich habe ja auch schon Coachings für verschiedene Themen für mich persönlich in Anspruch genommen. Und liegt immer die Kunst darin, eben da angekommen zu sein bei der Person, die vor dir sitzt, dass du deinen Ballast, sage ich jetzt mal, draußen lassen kannst. Das muss man ja auch lernen, ja, und sich einzulassen auf die Person. Und dann eben, eigentlich ist es die Kunst, der richtigen Fragen zu stellen. So dass die Person selber ins Denken kommt, weil, wie du eben gesagt hast, du gibst dir selbst die Antworten. Und da gibt es solche und solche. Und ich habe da auch schon jemanden getroffen, ist auch eine Frau hier im Umfeld in München, mit der ich auf privater Ebene was gemacht habe. Und es trägt mich bis heute, dieses Gespräch und diese Frageführung und diese Aha-Effekte, weil du persönlich bist ja der Zeuge deines Lebens. Mhm. Ja? Du weißt das ja, aber du vergisst und du verdrängst und du stellst Zusammenhänge nicht her. Und das ist ja so die Kunst. Ne? Vielleicht nur abschließend dazu, sollte der Begriff mehr geschützt werden, aus deiner Sicht?
Heidenei, das ist eine Herausforderung. Momentan bin ich noch der Meinung, nein.
Okay.
Weil ich bin sehr tief drin in diesem ganzen Coaching-Feld. Ich habe sehr früh die ICF, International Coach Federation, Chapter Deutschland mitgegründet. Ich habe Roundtables moderiert von Coaching-Verbänden in ganz Deutschland. Und ich kenne das Feld und weiß, dass es in diesem Feld der Profis schon relativ schwer ist, eine gemeinsame Definition zu finden. Mhm. Und wenn man das dann schützen lassen möchte, dann kann man es, ich bin jetzt keine Rechtsfachfrau, möglicherweise nur auf einem relativ einfachen Niveau schützen. Und da frage ich mich dann am Ende, ob das ist, was die potenzielle Kundin, der potenzielle Kunde brauchen.
Interessant, ja, weil es so vielfältig eben auch ist, ne? Ja.
Ja, und die professionelle Welt sich da eben nicht einig ist. Und was mir halt ein großes Anliegen ist, ist, dass, das hast du jetzt auch ein paar Mal erwähnt, dass ja im Grunde genommen schon Coaches eine Ausbildung haben als Coach. Also natürlich kann ich das an mein Schild hängen, aber mein Gott, warum muss ich das tun? So eine Ausbildung, gerade auch die Feedbacks, die ich immer wieder kriege, ist für jeden, der die mitmacht, so wertvoll. In der persönlichen Entwicklung und dass ich wirklich eine professionelle Dienstleistung anbieten kann. Und das macht so viel Zufriedenheit auch in dem, was ich dann tue. Ja. Und das würde ich gern einfach unterstützen. Ich glaube, das Schützen, ob es irgendwann kommt, who knows, aber mein nächster Schritt wäre das nicht.
Also ein wichtiges Thema für uns ja, also jemand, der wie du sich ja mit Psychologie und dem Coaching und diesen Sachen beschäftigt, ist ja, das Money-Mindset. Und das ist ja für die Frauen, gerade in unserer Community, ein sehr beliebtes Thema, wenn auch die Coachings, also unter anderem auch das Coaching, das wir anbieten, sich nicht groß, aus unserer Sicht nicht groß damit befasst, weil ich auch der Meinung bin, die Frauen, die zu uns kommen, haben ja schon den nächsten Schritt getan, sie haben sich ja schon entschieden dafür und nehmen bei uns jetzt nicht so eine große Rolle ein. Aber das ist bei anderen vielleicht anders. Bei uns geht es eher um den Lernen. Ne? Wie lerne ich, meine Finanzen in den Griff zu kriegen, als ausschließlich über Behavioral Finance, sage ich mal, zu sprechen. Bei dir ist das vielleicht anders, weil du beschäftigst dich ja sehr, sehr stark mit dem Thema Money Mindset. Vielleicht, was verstehst du darunter? Wie wichtig ist das dann, denkst du, auch finanzielle Entscheidungen? Und was ist deine berufliche Beobachtung? Trifft es mehr Frauen oder ist das genauso ein Männerthema? Oder sollte es ein Männerthema sein?
Ich fange mal mit dem Ende an. Also es ist überhaupt kein nur Frauenthema. Es ist ein Männerthema, ein Frauenthema, ein Diversthema. Keiner von uns kann da raus. Wer glaubt, dass er da raus ist, hat schon ein Problem. So, ne? Okay. Also meine Karriere ist ja gestartet und ist immer noch davon geprägt, dass ich mit Profis arbeite, also mit Händlern, Portfoliomanagern und so weiter. Und jeder kommt an diese Punkte in unterschiedlicher Art und an unterschiedlichen Stellen. Money Mindset, also wir verwenden den Begriff jetzt weniger, sondern wir sprechen tatsächlich eher von der Psychodynamik von Geld, die in uns als Mensch wirksam ist. Also Geld ist ein Element, was, wenn das in den Raum kommt, verändert es uns. Es löst was in uns aus. Es ist eine Dynamik, die da entsteht. Ja, ich sage immer, der berühmte Blick auf mein Kontoauszug. Da sind Zahlen drauf, aber warum lösen die was aus? Ja, Psychodynamik heißt Freude, Angst, Ärger, mal ganz einfach.
So. Okay. Und das kenne ich alle drei.
Genau. Wer nicht? Und das sollte uns einfach bewusst sein, dass Geld, egal in welcher Konstellation, bei Geldanlage ist es offensichtlich, bei Kredit, beim Hausbau, bei Partnerschaft, in Unternehmen, immer wenn Geld in den Raum kommt. Ein Kollege sagte mal zu mir, dann werden die Menschen so komisch. Das heißt, es passiert was. Und wir sollten das nicht unterschätzen. Warum? Geld navigiert uns das ganze Leben lang meist unbewusst. viele Entscheidungen, viel mehr Entscheidungen als die Geldentscheidung, Geldanlageentscheidung, werden von Geld in unserem Leben navigiert. Das fängt sehr früh an, weil wir ja schon als Kind mit Geld auch in Berührung kommen. Ja, es gibt wir nennen das so eine natürliche Phase des Lebens, wo das Kind oder das Kleinkind noch wenig Impuls dazu hat. Aber nimm mal ein Beispiel. Ich sag mal, der berühmte Supermarkteffekt. Ein Kind hat zu Hause immer alles in den Mund genommen, gegessen, war wunderbar, der Apfel lag da, ich nehme ihn. Das Kind kommt zum ersten Mal in den Supermarkt mit Mama, Papa, Tante, fährt in dem Wägelchen, kommt an dem Gemüse- und Obstregal vorbei und greift zum Apfel. Wie daheim. Was passiert? Da kommt eine Stimme von hinten, die sagt, Achtung, das darfst du nicht. Das müssen wir jetzt erst bezahlen. Mhm. Ja, Beispiel. Oder für die Frauen, die zuhören. Anderes Beispiel. Mama, Papa sind zu Hause, Kleinkind auch. Mama zieht sich an, Aktentasche geht an die Tür. Kind rast hinterher, sagt, Mama, Mama, bleib da. Papa sagt, geht jetzt nicht, die Mama muss arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Und wenn wir uns das klar machen, ja, dann lernen wir irgendwann in der Kindheit, dass Geld so eine dominante Rolle in unserem Leben hat und die hört ja nie mehr auf. Gehen wir ans Ende des Lebens, gehen wir zur Erbschaft. Ich brauche das nicht ausführen, das sind alles Frauen, die das schon erlebt haben, erleben oder auch Beraterinnen, Coaches, die es begleiten. Das heißt also, dieses innere Navigationssystem hat eine Stimme, die ist so dominant in uns, gerade auch in unserer Gesellschaft, dass es uns bei allen Entscheidungen begleitet. Und deshalb ist es bei uns im Finanzcoaching neben dem Thema Risiko, Risikobereitschaft, das natürlich für die Geldanlage immer ein Thema ist, ist das Thema Geld und die Psychodynamik von Geld das, was in uns das Mindset sozusagen entwickelt hat oder auch triggert oder auch verändern kann, das ist ein zentrales Thema. Und ich will das mal in der eigenen Entwicklung als Coach auch noch mal kurz aufgreifen. Ich bin ja eingestiegen vor 25 Jahren, habe einfach angefangen mit Profis zu arbeiten, Portfolio-Manager, Händler, Daytrader und so weiter und habe gutes Coaching gemacht, weil ich auch damals schon eine Ausbildung hatte, Führungskräfte gecoacht habe, früher Teams und so weiter, war mir also meiner Sache sicher. Und dann habe ich irgendwann mal die Beobachtung gemacht, dass mein Coaching bei Geldthemen nicht so gegriffen hat wie sonst, bei Führungskräften mit Beziehungen. Und das hat mich gefuchst. Und dann habe ich gemerkt, nach etwa einem halben Jahr oder einem Vierteljahr, die Leute verhalten sich gerade wieder wie vorher. So, jetzt hätte ich denen nochmal ein Coaching verkaufen können. So, aber das ist jetzt nicht so mein Weg. Und ich habe mich dann einfach angefangen, nochmal damit zu beschäftigen, zu überlegen, was ist anders, wenn Menschen sich mit Geld beschäftigen. Und das war ganz wichtig, weil ich bin dann eben auf die Suche gegangen. Und dann gab es natürlich diese wunderbaren Ideen in 7 Jahren reich und Millionär und sonst was. Das habe ich alles mir angeguckt. Das kannst du, ja, ich sag's jetzt mal, alles in der Tonne treten. Weil das Wesentliche wird dort nicht erreicht. Was ich gefunden habe, ist den Peter König. Das ist ein Mensch, der hat eine ähnliche Erfahrung in den 80er Jahren gemacht. Der hat auch Unternehmen begleitet bei Unternehmensentwicklungen. Hat auch gemerkt, die haben tolle Ziele und Visionen und sonst was gehabt. Und immer dann, wenn das Geld in den Raum kam, sind die Visionen und Ziele, die sie vorher erarbeitet haben, aus dem Zimmer geflogen, durchs Fenster. Die Leute haben das nicht umgesetzt, was sie eigentlich wollten. Führungskräfte, die entscheiden dürfen. In dem Moment, wo das Budget in den Raum kam, hat bei denen irgendwas angefangen, sich zu bewegen und sie zu dominieren, was sie nicht verstanden haben. Und das hat der Peter erforscht. Den Peter habe ich kennengelernt. Ich habe lange immer noch mit ihm zusammen, habe mit ihm auch die Erfahrung ausgetauscht, habe von ihm gelernt und habe seine Arbeit zum Thema Geld in meine Finanzcoachings integriert. Und diese Arbeit, um das mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, fängt immer an mit der Frage, was ist Geld überhaupt? Und dann kommen so Sachen wie Freiheit, Sicherheit, Macht, Ohnmacht, Druck, Freude, Entspannung, Spannung, Status, Abwertung, Abhängigkeit, Unabhängigkeit. Und das zu hinterfragen, was wir glauben, was Geld eigentlich ist, das ist der Beginn von der Veränderung von Money Mindset.
Ja, das ist ein riesiges Feld. Ich meine, du bist ja auch gelernte Diplompsychologin, nicht nur aus Spaß und Dollerei. Ja? Was ist jetzt da deine wesentliche Erkenntnis? Du stellst diese Fragen, was ist das, was bedeutet Geld für dich? Was ist für dich aus deiner Sicht der Main-Blocker, ja, oder die zwei, drei Hauptelemente, warum Menschen dann nicht weiterkommen oder warum sie weiterkommen?
Ganz danke. Also ich stelle diese Frage und natürlich mit einem Hintergrundwissen, was der oder diejenige zumindest am Beginn der Arbeit noch nicht haben. Ich mache das übrigens auch bei Kunden, die zu mir ins Einzelcoaching kommen wollen, überwiegend im Seminar, in der Gruppe, weil es dort eine größere Tiefe erlangen kann. Und wir gucken uns an, was alle sagen, was Geld ist. Und dann gehen wir erstmal ein Stück in die andere Ebene und sehen, wenn so ein Flipchart voll ist mit all diesen Begriffen. Und ich sage dann, ja, wenn das alles stimmt, was da steht. Der eine sagt, Geld macht abhängig, der andere sagt, Geld macht unabhängig. Der nächste sagt, Geld macht sicher, der andere sagt, Geld verunsichert mich total. So, wenn das alles stimmt, dann lasst uns mal überlegen, was ist denn Geld eigentlich? Und das, was ich da von Peter übernommen habe und elaboriert habe, ausgearbeitet habe und mit vielen Kunden erlebt habe, ist, dass wir auf die Erkenntnis kommen müssen, dass Geld eine riesige Projektionsfläche ist. Für unsere Bedürfnisse und auch für Dinge, die wir nicht sein wollen.
Okay, nicht nur, was wir sein wollen, sondern was wir nicht sein
Richtig.
Wollen.
Richtig. Und wenn wir verstehen, dass es eine Projektionsfläche ist, dann erst können wir anfangen, dem Geld die Aufgaben, die wir ihm übergeben haben, nämlich uns sicher zu machen, uns frei zu machen, uns unabhängig zu machen, den Dreck und den Schmutz und die Macht und die Abhängigkeit wegzuhalten, dann können wir anfangen, ich sag mal, die Bäbberl vom Geld zu nehmen, die Post-its, die wir ihm draufgeklebt haben, und die zu uns zurückzunehmen.
Okay,
und ein Schritt,
beginnt die Arbeit.
Und ein Schritt, der dann entsteht, ist nämlich der Schritt, dass ich verstehe, zu denken, ich bin frei. Ich bin sicher. Ich bin mächtig. Ich bin unsicher. Und das ist gut so. Ich bin
das
sogar.
Okay, dass das okay ist.
Ich bin sogar abhängig und das ist gut so. Alarm, Alarm, alle Frauen da draußen. Solange ich nicht spüren kann, dass es gut ist, abhängig zu sein, habe ich einen blinden Fleck. Dann suche ich mir nämlich nicht die richtigen, von denen ich abhängig sein werde. Weil abhängig ist jeder Mensch. Ob Führungskraft, ich sage mal, die gläserne Decke, die gibt's aus meiner Sicht nicht, sondern da steht nämlich, Achtung, jetzt wirst du abhängig vom Top-Management. Und viele Frauen haben immer noch gelernt, das ist nicht gut, abhängig zu sein. Und bei mir lernen die, es ist wunderbar. Es ist das Geilste auf der Welt, abhängig zu sein, wenn ich den richtigen gefunden habe. Den richtigen Mann oder die richtige Frau, den richtigen Steuerberater, Rechtsanwalt, Kooperationspartner. Du kannst sie alle nennen. Das kann ich aber erst, wenn ich diese innere Landschaft angefüllt habe. Ich nenne das Identitätsteppich, wo alles drauf ist. Ich bin unsicher als Unternehmerin. Ich bin ständig unsicher. Die anderen nehmen das nicht so wahr, aber jeder Unternehmer weiß das, jede Unternehmerin. Und das ist gut so. Wenn ich das nämlich nicht wäre, würde ich lauter blöde Entscheidungen treffen.
Ja, das ist, weißt du, ich finde das so spannend. Also es sind ja so Themen, da kann man ja, wie du das natürlich auch machst, Tage drüber reden. Ja, da bist du nicht fertig. Und ich stelle jetzt für mich selber in der Phase, in der ich bin meines Lebens, das sehr wohl fest, dass ich deutlich mutiger werde mit zunehmendem Alter, weil eben genau das, was du eben gesagt hast, diese Abhängigkeiten, um die ich auch weiß, aber auch um die Unsicherheiten und dass ich gelernt habe, mit Unsicherheiten zu leben, weil im Gegensatz zu meinen 20ern, ja, kann ich nicht einen Plan rausziehen und sagen, so plane ich das jetzt für mein Leben, ich schreibe meine beliebten Listen und arbeite die ab, sondern ich habe eben gelernt durch das Leben, dass das eben nie so kommt, wie man sich plant oder in großen Teilen nicht so kommt. Und damit zu leben, mit dieser Unzulänglichkeit, dieser Unplanbarkeit, das fällt mir heute viel leichter, ja, aber das hängt auch mit meiner Lebenserfahrung zusammen, mit meiner Selbstreflexion und eben, ich bin ja inzwischen auch Unternehmerin seit fast 10 Jahren, eben auch zu lernen, du kannst gewissen Prozessen auch vertrauen und sich selbst auch zu vertrauen. Ja. Ja? Und ich glaube, dies zu vermitteln, da musst du jetzt nicht unbedingt Ende 50 sein, so wie ich. Mhm. Ja, das kann man ja heute dank Menschen wie dir und die einen da anleiten, dieses Vertrauen auch in sich zu lernen.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bin sehr dankbar, dass wir da noch drauf kommen. Weil das ist das, was ich sowohl Finanzberatern als auch in unserer Coaching-Arbeit den Kolleginnen und Kollegen vermittle. Ja, natürlich, ich baue ein Vertrauensverhältnis auf als Coach. Aber das Allerwichtigste für mich ist, dass der Mensch, der vor mir sitzt, sich selbst vertraut. Mhm. Bei der Auswahl des Coaches, bei der Auswahl des Beraters, bei der Auswahl was auch immer. Das Wichtige ist, dass wir den Menschen die Unterstützung dafür geben, ihre eigenen Ressourcen kennenzulernen. Und wenn sie noch keine Geldanlageentscheidung getroffen haben, haben sie andere gute Entscheidungen getroffen. Dann gucke ich mit denen dahin. Das ist Coaching sozusagen ein wesentlicher Teil, dass ich mir die Ressourcen des Coaches angucke. Wo hast du denn schon gute Entscheidungen getroffen? Vielleicht hast du schon gute Entscheidungen im Finanzbereich getroffen, aber nicht im Geldanlagebereich.
Und wenn richtig, nicht beim Investment, sondern im Tagesbereich hast du dein Geld gut im Griff oder so. Ne?
Genau. Ja auch. Oder wenn es nicht die Finanzen waren, dann an anderer Stelle. Weil was ich nicht einpflanzen kann, und das ist, glaube ich, etwas, was sowohl weniger professionalisierte Coaches als auch häufig Finanzberater missverstehen. Was ich nicht einpflanzen kann, ist ein Vertrauen in jemand. Also ich kann dem anderen das Selbstvertrauen nicht einpflanzen. Ich kann es nur in ihr oder ihm wachsen lassen durch meine Interventionen.
Ja, wie wir sehen, Monika, wir haben ein paar wichtige Punkte hier schon angesprochen, aber das ist ja ein sehr, sehr großes Feld, weshalb du dich ja jeden Tag damit beschäftigst, auch in deiner Firma. Zum Thema Money Mindset, es trifft Männer und Frauen, können wir ja mal festhalten. Und wir Frauen haben natürlich unsere eigenen Aufgabenstellungen. Und ich sage es auch selbst immer, wir sollten in unserer Kraft bleiben, weil wir haben alle unsere Stärken und unsere Schwächen. Und sich dessen bewusst zu machen, ist, glaube ich, dann ganz, ganz wichtig. Wenn vielleicht eine Frage noch zu deinem beruflichen Umfeld, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte zu dir ins Coaching kommen, bietest du sowas an, dass du sagst, ich kann mich bei dir als Einzelperson, jetzt nicht als Profi aus der Branche, was ja deine Klientel auch ist, bei dir melden?
Ja, und ich glaube, ich habe es vorhin kurz angesprochen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr wertvoll ist, zunächst ein Selbsterfahrungsseminar bei mir zu besuchen. Das geht 2 Tage und da lernen alle ihre eigenen, ich sage das immer, Muster wie ein Fingerabdruck zu Geld, intensiv kennen. Ah ja. Lösen die auf und lernen in dem Seminar schon Techniken, wie sie im Alltag bei dem berühmten Blick da auf den Kontoauszug sich selber im Alltag weiterentwickeln können und verändern können an der Stelle. Dann kann, und das machen auch einige, mit mir weiter im Einzelcoaching arbeiten. Das ist viel effizienter, braucht viel weniger Zeit und viel weniger Investitionen, als wenn ich mit dem Einzelcoaching starte, weil ich meiner Beobachtung nach dort mehr Zeit und manchmal auch gar nicht so die Tiefe erreichen kann, die ich im Seminar erreiche.
Und weil du auch ein bisschen die Gruppendynamik brauchst wahrscheinlich.
Und nebenbei ist es einfach super, wenn da, es sind kleine Seminare, da sind 5, 6, 8 Leute drin, wenn in diesem, ich sag mal so, ja, sehr schnell intimen und gemeinsamen Raum. Auch ich erlebe, dass auch andere ihre Muster mit Geld haben. Ich lerne da immer ganz schnell was bei mir. Und was halt, ich sag mal, dieses Seminar ist wie so eine Fahrstuhlfahrt. Wir steigen oben ein im Kopf, ne? Und irgendwann sage ich, schick bitte den Teil da mal spazieren. Weil das, was wir dort im Seminar kennenlernen, diese neue Sicht auf Geld, dieses neue Gefühl mit Geld, das ist so ungewohnt, dass da immer wieder irgendeiner sagt, das kann doch nicht sein, die sagt jetzt frei mit und ohne Geld, ich kann doch nicht ohne Geld frei sein. Also das haben wir so eingetrichtert bekommen. Das ist schwer, so schnell loszulassen. Deshalb im Seminar geht es, ich sage dann am meisten am ersten Nachmittag schon mal so, den lassen Sie jetzt mal oder lass mal spazieren gehen. Und dann tauchen wir da ein. Und gerade dann, wenn jemand nicht selber spricht oder auch sich selber zuhören muss oder mir zuhört in Bezug auf sich selber, kann er oder sie das, was er gerade aufgenommen hat, in sein Unterbewusstsein aufnehmen und es arbeitet dort weiter. Und das sind diese Unterschiede zum Einzelcoaching, dass ich eben merke, dass in dieser kurzen Zeit sehr viel mehr Veränderung stattfinden kann, die man dann nochmal vertiefen kann, wenn man das möchte.
Ja, okay. Also das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr weites Feld. Wenn jemand da von euch Interesse hat, geht doch mal bei Monika auf die Seite. Wir verlinken das auch. Wir greifen das in unserem Coaching, was wir hier anbieten, was sich eher um Finanzplanung dreht, nur zu einem kleinen Teil eben auf, weil das ist nicht der Fokus von dem, was wir machen. Und wie es ich sehe, ich begleite diesen Part auch immer selber, weil ich das auch sehr spannend finde, genau wie du, was da für Antworten kommen, was für eine Gruppendynamik eben auch entsteht. Und ich denke, das hilft vielen unserer Frauen weiter. Aber wer da Interesse hat, das in der Tiefe nur ausschließlich zu machen, kann sich da sehr gerne da an dich wenden. Vielleicht dann auch immer, glaube ich, auch beim letzten Punkt Thema, was soll sowas kosten und wie kann ich denn erkennen, ob jemand da was Gutes mir anbietet, weil da gibt es ja, wie ich eingangs gesagt habe, auch viel Unseriöses, die sich da tummeln. Was hast du denn da für Richtlinien, wie man sich da orientieren kann? Weil mich so ein bisschen auch irritiert, jeder kennt vielleicht auch die Werbung, ne, DVAG, großer Finanzvertrieb hier in Deutschland, die dann sagen, ja, Finanzcoaches stehen ja zur Verfügung, die werben ja mit dem beliebten Jürgen Klopp. Wie kann ich aus dieser Gemengelage eben erkennen, was ist hier, was habe ich da vor mir? Was ist ein Coaching? Was darf das kosten? Und was ist eben nur eine plumpe Produktverkauf?
Sehr gute Frage, die mich seit Jahren umtreibt, beschäftigt, weshalb ich auch sehr früh schon in einen Coaching-Verband eingetreten bin, um zu dieser Qualitätsverständnis beizutragen, das nach zu kommunizieren und auch natürlich zu entwickeln. Ich denke, es sind zwei Fragen, die ich so verstanden habe, die du stellst. Das eine ist, was ist gutes Coaching? Wie erkenne ich einen guten Coach? So, ich glaube, dass das nicht einfach ist und dass das auch durchaus damit, ich sag mal, Erfahrungen gesammelt werden können, dass ich auch mal mit einem nicht so guten Coach in Verbindung trete. Ich glaube, es ist nicht, dass wir das nicht verhindern können. Aber man kann natürlich schon das, was das Internet bietet, machen. Und du hast es ja auch ein paar Mal erwähnt. Es gibt, wenn ich wirklich, ich sag mal, ein professionelles Coaching suche, um innere Konflikte, um große Herausforderungen mit Geld und Risiko weiterzuentwickeln, dann sollte ich jemanden suchen, der eine Coaching-Ausbildung gemacht hat. Und das steht aus meiner Sicht natürlich auf der Website. Ja, und ja, die können wir alle anschauen. Da gibt es auch, also da gibt es keine Schranken. Die kann ich mir anschauen. Ich kann mir auch mal mehrere Seiten von Coaches anschauen. Und was ich eben selber, ich mache das natürlich auch, häufig sehe, ist, dass oben Coaching steht und im zweiten Satz das Wort Beratung. Und da brauche ich schon in Anführungszeichen eine Hilfestellung. Entweder rufe ich denjenigen an und sage, was verstehen Sie denn unter Coaching? Sie steht doch Beratung auf der Website. Was machen Sie jetzt eigentlich? Oder ich suche mir jemand, der mir das klar erklärt, weil er beides anbietet. Oder wenn ich Coaching kaufen will, dann sollte auf der Website auch Coaching weiter vorgestellt, erklärt und auch angeboten werden. Und dann kann es die Ausbildung sein. Also es gibt auch durchaus, ich sag mal, auch die Stiftung Warentest hat es mal so ein bisschen angeguckt. Also es gibt so ein paar Richtlinien, dass so eine Coaching-Ausbildung, die jemand dann gemacht haben sollte, schon so anderthalb Jahre gedauert haben soll. Weil in diese Rolle kommt man nicht über Nacht.
Ja, haben wir ja diskutiert, wie vielfältig
so, das ist. Also ich kann auch gucken, was ist das? Ich kann, jeder, der Lust hat, kann bei uns auf die Website gucken, gehen und gucken, was machen denn gute Coaches für eine Ausbildung. Und die müssen das nicht bei uns gemacht haben. Aber wenn ich dann woanders hingehe und jemand sagt, der hat eine Coaching-Ausbildung, dann sollte die zumindest mal das Paket haben. Und ob er dann eine Finanzcoaching-Ausbildung gemacht hat, das ist nochmal ein nächster Schritt. Also ich kann mir die Professionalität von jemandem schon angucken. Ich werde es nicht bis zum letzten Punkt rausfinden, aber das wäre aus meiner Sicht schon mal das Mindeste, wenn ich Geld in die Hand nehme. Mhm. Ich will das auch nochmal ansprechen, was ihr macht und auch andere macht. Ihr bietet für meine Begriffe eine Mischung aus finanzieller Bildung, richtig, und Lernbegleitung und Coaching auf einer Verhaltensebene vielleicht an. Ich weiß nicht, ob jemand von euch eine Coaching-Ausbildung gemacht hat, aber das ist eben ein Coaching und das ist absolut, ich sag mal, absolut relevant und wichtig, weil wir wissen alle, finanzielle Bildung ist ein Riesenthema, was uns nicht löst. Aber wir wissen eben auch aus Studien aus Amerika, wenn finanzielle Bildung an Grenzen stößt, nämlich dann, wenn Emotionen, Werte und all diese Dinge eben im Weg stehen, dann wird auch das, was jemand gut gelernt hat, fachlich gut vermittelt bekommen hat, nicht fruchten. Das spricht der oder diejenige, wird es dann eventuell doch nicht umsetzen. Und dann ist wiederum der Moment, wo eben zum Beispiel auch jemand, der sowas anbietet, auf einer Verhaltensebene, auf einer Bildungsebene, dann überlegen kann, okay, vielleicht gibt es, wie du das eben gesagt hast, da ein ergänzendes Angebot, wo jemand mal hingehen kann für ein, zwei Sitzungen oder für das Seminar, um dann wieder euer Angebot besser zu nutzen. Ich arbeite sehr viel in Kooperation mit Experten, die das besser können, was ich nicht kann. Das heißt Finanzberatung, Vermögensverwaltung, Recht und Steuern und frag mich nicht. Und so würde ich mir wünschen, dass das Feld auch damit umgeht. Und dann können wir die Kundinnen auch gemeinsam gut begleiten. Ja.
Ja, also das finde ich ein sehr guter Hinweis, weil es ja auch mal, deshalb habe ich auch gesagt, was ist ein Coaching, ne? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Und wir schreiben sehr klar auf unserer Webseite, welches Inhalte dir vermittelt werden in diesem Zeitlauf, in dem du mit uns regelmäßig dich austauscht und was es eben auch nicht ist. Ja. Ne? Und wenn jemand eben erfährt, auch gleich am Anfang über das Mindset-Thema zu sprechen, dass er da mehr Bedarf hat, hinzugucken, sage ich denen auch, das können wir in der Tiefe hier nicht leisten, ja, weil das ist ja auch ein Lebensthema. So, und das ist, das können wir und wollen wir in dem Bildungsauftrag, den ich hier sehe bei Hermanni, nicht leisten. Ja, sondern du lernst hier dann dass das ein Element ist, wo du hingucken kannst, vielleicht in der Tiefe für dich, aber du lernst ja handwerklich, wie du mit deiner Finanzplanung aufgleist und du findest ja auch eine Community, die dich dauerhaft begleitet, weil das ist genauso wichtig, dass man kommt ja zwischendurch auch immer wieder ins Wanken oder man hat es fast wieder falsch verstanden oder anders verstanden und so weiter. Und ich glaube, das können wir sehr, sehr gut machen und das bestätigen uns auch die Frauen. Der Wunsch danach, nach den paar Wochen in engen Dialog zu bleiben, ist sehr hoch. Und das ist, glaube ich, auch, wo es so vielleicht so ein bisschen das Grenzen ist, wenn man bei dir war, man hat sich dann mit sich auseinandergesetzt und diese innere Stärke für sich gewonnen, dann möchtest du ja auch dann irgendwie das, vielleicht hört das dann da auf und brauchst auch nicht mehr. Aber für uns ist ja, wenn du dann, beginnt ja deine Finanzreise erst. Und dann musst du dann weiter im Dialog bleiben. Ne? Also das finde ich sehr schön erläutert. Das heißt, man muss genau gucken, wie immer. Selber denken ist hilfreich, gucken, was ist das Angebot. Und ob da eine versteckte Finanzberatung oder Produktverkauf dahinter steht. Ne?
Und ich würde gerne noch was zum Thema, was soll ich denn da investieren?
Genau.
Das ist keine Frage, die man mit einem Betrag beantworten kann. Aber ich sollte als Frau schon überlegen, was sind denn meine Ziele, die ich damit erreichen möchte? Ja, was kann am Ende dabei rumkommen, wenn ich das gut mache? Und dann kann ich die Investition, die ich da tätigen möchte, schon mal davon ableiten. Wenn ich ein kleines Ziel habe, dann sollten das keine mehreren tausend Euro sein. Wenn ich aber ein großes Ziel habe, nämlich zum Beispiel mein komplettes Finanzleben auf den Kopf stellen und anders agieren, und zwar die nächsten 30 Jahre, wer den Zins und Zinseszins begriffen hat, der weiß, da darf ich auch einen größeren Betrag investieren. Und ich will noch mal eins sagen, es gibt ganz viele auch Coaches, auch in anderen Lebensbereichen, die glauben, dass man Frauen kein angemessenes Coaching-Honorar in Rechnung stellen darf, weil die doch kein Geld haben. Ich mach's mal ganz banal. Oder weniger Geld haben. Ja, sie haben oft weniger Geld. Aber wenn wir dabei bleiben und die Frauen nicht challengen und sagen, so what? Es gibt wunderbare Sachen, wofür du Geld investierst. Urlaube, Klamotten, keine Ahnung. Warum dann nicht in dich selbst investieren? Mhm. Ja, und überleg mal, es geht nicht darum, Angebote zu bezahlen, die dir nichts bringen und die vielleicht eben auch keine Professionalität haben. Aber Angebote, die richtig gut sind und die transparent sind, da kannst du in dich investieren und es wird sich auszahlen. Und für mich ist so eine Maßgabe immer, wenn zu mir jemand kommt und ein Coaching haben möchte, und bei uns rufen durchaus auch Privatkunden an, wie gesagt, ich arbeite hauptsächlich mit Profis, dann muss ich immer absehen können, kann dieses Coaching eine Wirkung haben, die das, was jemand bei mir investiert, übertrifft. Und das habe ich natürlich durch meine über 30 Jahre Erfahrung als Coach und Geschäftsfrau schon, dass ich das einschätzen kann. Und wenn ich das Gefühl habe, dass jemand bei mir nicht richtig aufgehoben ist, dann habe ich Kollegen, Kolleginnen, die andere Angebote haben und dann empfehle ich was weiter.
Mhm. Und finde ich sehr gut.
Und
ja. Das macht dich ja auch seriös.
Eben, und das ist seriös und das nimmt aber auch nicht sozusagen den Frauen die Aufgabe zu gucken, was macht es für einen Sinn, in mich zu investieren? Und das macht einen großen Sinn, einen ganz großen Sinn.
Mhm. Absolut. Ja. Ja, absolut. Bin ich ein großer Verfechter davon.
Ja, und da, wie gesagt, da nicht so zögerlich sein. Natürlich müssen wir Angebote, die nicht korrekt sind, verstehen und ändern und auch Feedback einnehmen. Aber von vorneweg sagen, das ist kein größerer Betrag, wie auch immer der in Relation zu empfinden ist, sein darf. Das ist für mich insofern, gerade aus diesem Thema Geld und Psychodynamik von Geld, ein Verstärken der bestehenden Strukturen. Und ich will da raus. Mhm. Und ich glaube, wir sollten da alle rauskommen.
Ja. Sehr gut. Finde ich ganz, ganz toll. Monika, das ist so ein großes Thema. Da könnten wir ganz lange drüber reden. Vielleicht haben wir auch mal die Möglichkeit, mit dir mal ein Webinar zu machen für unsere Frauen zu dem Thema. Können wir zwei kleine Jahre offline mal sprechen. Also ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder viel gelernt und würde sagen, we will keep in touch. Ja, wir kündigen natürlich dann einen Podcast mit dir an. Unsere Newsletter kommt ja jeden Donnerstag raus mit den neuesten Inputs von Her Money. Und ihr wisst ja auch, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Tschüss, Monika.